Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Wo erreiche ich dich?
Ich bin in Trier im Hotelzimmer, denn aufgrund Terminmangels müssen wir jetzt ausnahmsweise mal remote aus der Ferne drehen. Ja, so geht's zu im Leben.
Wir werden uns nun mit einem Thema auseinandersetzen, das alle schon mal in irgendeiner Weise berührt hat. In irgendeiner Weise hat schon mal jemand auch tiefer ins Portemonnaie greifen müssen, denn es geht um Tickets. Wer in den vergangenen Jahren einmal versucht hat, Tickets für ein großes Konzert oder Sportevent zu ergattern, wird schnell ernüchtert gewesen sein, denn immer größere Teile der Kartenkontingente landen nicht bei den tatsächlichen Fans, sondern bei, sagen wir, windigen Wiederverkäufern, die die Karten danach auf Plattformen wie Viagogo oder StubHub weiterverkaufen. Von ihnen wird dann der vielfache Preis aufgerufen. Und die Frage ist natürlich auch, lässt sich dieser Praxis noch irgendetwas entgegensetzen?
Das hat sich zumindest die neue große Koalition in Deutschland vorgenommen. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD steht: Wir wollen den Ticketzweitmarkt für Sport- und Kulturveranstaltungen stärker regulieren, um Verbraucher vor überhöhten Preisen, Intransparenz und betrügerischen Verkaufspraktiken zu schützen und Veranstalter besser in die Lage zu versetzen, sich gegen unlauteres Verhalten von Ticketspekulanten zur Wehr zu setzen. Dazu wollen wir insbesondere Preisobergrenzen ermöglichen und Transparenz über den Preis und die Verkäufer der Tickets herstellen. Ja, das klingt erstmal nach einem guten Plan. Jedoch werden wir heute sehen, dass dieser Zweitmarkt sehr schwierig zu regulieren ist und es gibt sogar Ökonomen, die der Meinung sind, dass der Ticket-Zweitmarkt mit seinen gigantischen Preisaufschlägen in Wahrheit eine tolle Sache ist und sogar die gesellschaftliche Wohlfahrt steigert. Wie man auf so etwas kommen kann, das erklären wir gleich.
Zunächst aber der Hinweis, dieser Podcast lebt von eurer Unterstützung. Damit die regulären Folgen kostenlos erscheinen können, brauchen wir Abonnenten, die uns bei Patreon, Steady oder Apple Podcasts unterstützen. Dafür bekommt ihr dann im Gegenzug Zugang zu unseren Bonusinhalten, also zur Speakeasy Bar und zu Wohlstand für alle Literatur. Die neue Speakeasy Bar ist am vergangenen Wochenende bereits erschienen. Es geht um rechte und linke Kritik an der Identitätspolitik. Es geht um Gary Stevenson, ein Ökonom bzw. ein Insider, der nicht nur auf Instagram von sich reden macht. Wir beschäftigen uns aber auch mit Instagram-Kunst. Wir beantworten natürlich auch wieder Fragen zum Thema Kultur. Und werden uns zunächst aber damit auseinandersetzen, dass junge Menschen sehr hohe Gehaltsvorstellungen haben.
Ja, und außerdem geht es in diesem Monat bei Wohlstand für alle Literatur dann um einen auch interessanten Klassiker 1984 von George Orwell. Wir werden diesen Roman in der Übersetzung lesen, die im Ullstein Taschenbuchverlag erschienen ist. Denn die ursprünglich anvisierte Übersetzung mit dem Vorwort von Robert Habeck, die gibt es leider nicht mehr in gedruckter Form. Aber das Vorwort von Robert Habeck werden wir natürlich trotzdem lesen und auf Neusprech überprüfen. Wer das hören möchte, der, ja, da wird man was finden, glaube ich. Wer das hören möchte, der kann uns unterstützen bei Patreon, Steady oder Apple Podcasts. Und die Links stehen wie immer in der Episodenbeschreibung. Dafür danken wir ganz herzlich.
Zurück zum Ticket-Zweitmarkt. Dieses Phänomen ist viel älter als die modernen Ticketbots. Schon vor über 150 Jahren war dieses Phänomen verbreitet, auch wenn damals keine digitalen Mittel genutzt wurden. Springen wir mal ins Jahr 1867. Da erscheint zum Beispiel der erste Band von Marxens Kapital. Aber da ist auch ein literarischer Weltstar auf Lesereise durch die USA. Charles Dickens liest in verschiedenen amerikanischen Städten und berichtet in einem Brief Folgendes: Wir können die Spekulanten nicht schlagen. Wir verkaufen nicht mehr als 6 an eine Person, aber diese Spekulanten, die zu stark erhöhten Preisen verkaufen und große Gewinne machen, setzen eine beliebige Anzahl von Männern zum Kauf ein. Einer ihrer Chefs, der jetzt in diesem Haus wohnt, damit er sich bewegen kann, wenn wir uns bewegen, kann an jedem Ort, an den wir gehen, 50 Leute anwerben und so bekommt er 300 Eintrittskarten in seine eigenen Hände.
Und weiter schreibt Dickens in einem anderen Brief: Wir sind ratlos, wie wir die Karten vor Spekulanten schützen können. Die jungen Studenten von Cambridge haben mitgeteilt, dass sie 500 Leute sind und keine einzige Eintrittskarte bekommen können. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Ja, also schon vor über 150 Jahren gibt es ein sehr ähnliches Problem wie heute, eigentlich genau das gleiche Problem wie heute. Es gibt bestimmte Veranstaltungen, die so viel öffentliches Interesse erfahren, dass unzählige Menschen bereit sind, mehr als den eigentlichen Ticketpreis zu bezahlen. Ja, man muss sogar sagen, sie sind bereit, Wucherpreise zu berappen. Und einige wenige, jetzt kann man es positiv ausdrücken und sagen, findige Unternehmer, die schicken dann andere Leute in die Warteschlange, um möglichst viele der Karten zum Originalpreis zu erwerben und sie dann später teurer weiterzuverkaufen. Damals mussten das noch Menschen tun und heute erledigen das Bots. Und das ist einerseits ärgerlich für diejenigen, die dann nicht zur Veranstaltung können oder die nur zu Wucherpreisen zur Veranstaltung können. Und das ist aber auch ärgerlich für Charles Dickens, wie wir hier nachlesen können. Und er berichtet dann auch davon, dass es da sehr, sehr vehemente Beschwerden gibt, denen er sich dann auch persönlich ausgesetzt sieht. Auch das ist heute eigentlich immer noch genauso.
Und die Politik hat das auch schon länger auf dem Schirm. Schon 2016 versuchte Barack Obama, gegen diese Bots vorzugehen. Im selben Jahr untersuchte der Generalstaatsanwalt von New York, wie viel Prozent der Tickets an echte Fans und wie viel Prozent an solche Unternehmer, nennen wir sie mal, gehen. Bemerkenswert, ein großer Teil der Tickets für Top-Events geht gar nicht erst in den freien Verkauf. Da heißt es, unsere Untersuchung hat ergeben, dass die Mehrzahl der Karten für die beliebtesten Konzerte nicht für die Allgemeinheit reserviert sind, zumindest nicht im ersten Moment. Bevor ein Bürger eine einzige Karte für eine große Unterhaltungsveranstaltung kaufen kann, wird mehr als die Hälfte der verfügbaren Tickets entweder auf Hold gesetzt und für eine Reihe von Brancheninsidern reserviert, darunter die Veranstaltungsorte Künstler oder Promoter, oder sie sind für Pre-Sales reserviert und werden nicht öffentlichen Gruppen zur Verfügung gestellt, zum Beispiel den Nutzern bestimmter Kreditkarten.
Ja, also wir sehen schon, wir müssen noch nicht mal über diese, ja, Ticket-Scammer kann man sie ja eigentlich gar nicht nennen. Sie verkaufen sie nur teurer weiter, aber es ist ja kein Betrug in dem Sinne. Aber wir müssen noch nicht mal an diese Zweitverkäufer denken, um zu bemerken, dass es da unglaubliche Ungleichheiten gibt beim Zugang zu Tickets. Es ist nämlich erstmal so, dass es diese privilegierten Gruppen gibt, die frühen Zugang zu Karten haben. In Deutschland gibt es zum Beispiel einen verfrühten Zugang zu Karten, wenn man Nutzer bestimmter Telefondienstleister ist. Auch wer sich eine American Express Kreditkarte leisten kann, der erhält privilegierten Zugang zu Tickets. Damit werben solche Kreditkartenanbieter ja auch. Und dazu kommen dann noch die Kontingente für Insider, Veranstalter und so weiter. Und laut dieser eben zitierten Untersuchung sind das bereits gut die Hälfte der Tickets. Das heißt, die Top-Events sind alleine dadurch schon denjenigen vorbehalten, die über gute Kontakte oder eben viel Geld verfügen, was ja oftmals eh in eins fällt. Und dann ist die Frage, wie sieht das nun mit den Bots aus? Also von den Tickets, die dann tatsächlich in so einen freien Verkauf gehen, wie viel Prozent von denen gehen dann eigentlich an normale Käufer? Und da wurde in diesem Bericht dann ein Text der New York Times zitiert, der ist bereits 12 Jahre alt. Ja, also da sehen wir auch, das ist jetzt nichts, was irgendwie in den letzten paar Jahren entstanden ist, sondern schon vor 12 Jahren konnte man in der New York Times Folgendes lesen. Nach Angaben von Ticketmaster wurden Bots eingesetzt, um mehr als 60% der begehrtesten Tickets für einige Shows zu kaufen. In einer kürzlich eingereichten Klage beschuldigte das Unternehmen, eine Gruppe von Schwarzhändlern Bots einzusetzen, um bis zu 200.000 Tickets pro Tag zu bestellen.
Seitdem gibt es ein permanentes Wettrüsten zwischen den Wiederverkäufern und den Ticketplattformen. Bei Ticketmaster, Eventim und Co. hat man natürlich wenig Lust auf diese Geschäftspraktiken. Immerhin verliert man so die eigentlichen Kunden. Aber alle Maßnahmen gegen die Bot-Armeen sind bislang erfolglos. Nur wenige Sekunden nach Eröffnung des Primärmarkts sind die Tickets ausverkauft. 10 Minuten später sind viele Karten schon auf Viagogo und StubHub zu finden. Dort wird möglichst viel Geld aus den verzweifelten Fans herausgepresst. Fast jeder würde so etwas als eine unlautere Praxis bezeichnen. Wir wollen dennoch einmal auf 2 Ökonomen blicken, die dieser Praxis etwas abgewinnen können und sie sogar als, Achtung, wohlfahrtssteigernd bezeichnen. Dabei lernen wir auch eine Menge über das merkwürdige Weltbild von neoklassischen Ökonomen.
Das zum Beispiel die Ökonomin Dhruvi Dedhia von der Universität Michigan, und die erklärt in einem Text über die Wiederverkäufer, die übrigens im Englischen Ticketscalper genannt werden. Also das sind Ticketscalpierer, ist eigentlich ein sehr schöner Begriff, ganz wertungsfrei kann man den ja mal benutzen. Das schreibt also diese Dhruvi Dedhia folgendes: Die Wohlfahrtsanalyse des Primärmarktes für Eintrittskarten ist einfach. Die Wohlfahrt wird maximiert, wenn ein Marktgleichgewicht erreicht wird. Das heißt, das Angebot gleich der Nachfrage ist. Wenn die Veranstalter die Preise für Eintrittskarten jedoch künstlich niedrig ansetzen, kommt es zu einem Nachfrageüberhang auf dem Primärmarkt und damit zu einem Wohlfahrtsverlust. Ja, man kann von neoklassischer Ökonomie ohnehin mäßig viel halten. Ja, das haben wir schon oft angedeutet in diesem Podcast und viel methodologische Kritik geübt. Hier wird es aber völlig absurd, denn jeder redliche Ökonom betont eigentlich am Anfang einer VWL-Vorlesung, dass sich seine Theorie in Reihenform nur auf beliebig reproduzierbare Güter bezieht. Aber wir haben es hier bei diesen Tickets ja mit einer besonderen Knappheit zu tun. Unzählige Menschen wollen zu den Konzerten von international gefragten Topstars. Diese Tickets liegen aber immer in begrenzter Anzahl vor.
Oder du hast eben vorgelesen, die Wohlfahrt wird maximiert, wenn ein Marktgleichgewicht erreicht wird. Das heißt, das Angebot gleich der Nachfrage ist. Nach dieser Theorie ist also nur derjenige Preis sinnvoll, der den Markt vollständig räumt. Das heißt, der Preis sollte in einem Stadion mit 60.000 Zuschauern so beschaffen sein, dass genau 60.000 Tickets weggehen und es keine weitere Nachfrage gibt. Das bedeutet aber eigentlich nur, die zahlungsfähigsten Zuschauer werden zu dem Konzert kommen, der Rest muss draußen bleiben. Oder vielleicht sind noch ein paar bereit, sich gänzlich zu ruinieren, um da reinzukommen. Aber es müssen ja nicht dann die größten Fans da drin sein. Die Theorie ist ja recht simpel. Für neoklassische Ökonomen ist die Zahlungsbereitschaft Ausdruck davon, wie viel jemanden etwas nutzt. Also wer viel zu zahlen bereit ist, ist für ein Konzertticket, der wird nach dieser Logik nach den meisten Nutzen daraus ziehen. Ja, also wer sagt, ist mir alles egal, auch wenn es 1.000, 2.000 Euro kostet, ich zahle, sagen die Ökonomen, dem nützt es offenbar am meisten. So gesehen wäre ein Auktionsverfahren immer die beste Lösung, um knappe Güter zu verteilen. Die Tickets gehen dann nämlich an diejenigen, die sie am dringendsten wollen. Und Dedhia schreibt auch dazu: Trotz der Kontroverse, die der Weiterverkauf oft auslöst, könnte er aus wirtschaftlicher Sicht tatsächlich dazu beitragen, die Wohlfahrt oder die Allokationseffizienz zu verbessern. Ein Merkmal eines effizienten Marktes, bei dem die optimale Verteilung der Güter in einer Wirtschaft den Bedürfnissen und Wünschen der Gesellschaft entspricht.
Ja. Das ist bekanntlich das, was die Marktwirtschaft macht. Die ganzen Bedürfnisse, die so in der Gesellschaft vorkommen, ja, bestmöglich befriedigen. Und wir wissen ja auch, was passiert, wenn Leute ihr Bedürfnis nicht zahlungskräftig ausdrücken können, dann bleibt es unbefriedigt. Selbst wenn es die Mittel gäbe, die zu befriedigen. Ja. Also lieber wird in der Marktwirtschaft was weggeschmissen oder auch ein Konzertticket gar nicht verkauft, anstatt dass es jemand bekommt, der es sich nicht leisten kann. Ja, also lieber bleibt dann ein Platz leer im Stadion, lieber wird ein Auto verschrottet, als dass so ein Konsumgegenstand oder so eine Dienstleistung an irgendwen geht, der es sich nicht leisten kann. Genau, aber die Behauptung ist halt einfach, der Markt ist eigentlich nur ein Mechanismus, um bestmöglich die Bedürfnisse der Gesellschaft zu befriedigen, und wer sich dann am meisten da oder wer da am meisten zu zahlen bereit ist, der hat anscheinend auch den höchsten Nutzen von so einem Ticket gehabt. Abstrahiert wird dabei vollständig von der immensen gesellschaftlichen Ungleichheit. Die Behauptung, dass eine hohe Zahlungsbereitschaft auch gleichbedeutend ist mit einer besonders hohen subjektiven Wertschätzung, die könnte man vielleicht noch aufstellen, wenn alle gleich viel hätten. Also wenn wir uns jetzt wirklich so eine Welt vorstellen für einen Augenblick, in der jeder Mensch dasselbe Einkommen hätte und dann mit so einer Ticket-Auktion konfrontiert wäre, dann wäre es ja in der Tat so, dass eine hohe Zahlungsbereitschaft Ausdruck eines hohen individuellen Nutzens wäre. Denn jeder, der an der Auktion teilnimmt, der wüsste dann ja auch, dass er an anderer Stelle sparen muss. Also je mehr man für ein Ticket hergibt, desto mehr muss man an anderer Stelle knapsen. Und da könnte man wirklich davon sprechen, dass sich da nur die absoluten Fans diese Tickets streitig machen. In der Realität sieht es aber ganz anders aus. In Wahrheit sind viele derjenigen, die zum Beispiel für Tausende von Dollars zu Taylor Swift-Konzerten gehen oder zu Oasis, das sind nicht die größten Fans dieser Musiker. Sie sind schlicht so reich, dass ein paar tausend Dollar für sie gar nicht der Rede wert sind. Das gönnen sie sich einfach mal als ein nettes Event für die Instagram-Story. Kann sein, dass es ansonsten überhaupt keinen Nutzen für sie hat. Kann sein, dass sie die Musik regelrecht scheiße finden und das ganze Konzert nur gelangweilt und mit verschränkten Armen da rumsitzen oder rumstehen. Ich erinnere mich an Geschichten von Oliver Pocher beim Taylor Swift-Konzert. Oliver Pocher kam im Rammstein-T-Shirt und hat sich einfach nur hingestellt, um quasi zu zeigen, ich kann euch nerven. Also das war ihm quasi bereit, dieses Geld auszugeben, dass er vor diesen jungen Frauen im Rammstein-Konzert bei Taylor Swift steht. Das ist ja nicht gerade ein Ausdruck von einem hohen Nutzen, den er daraus sieht, beziehungsweise zumindest nicht irgendwie Ausdruck irgendeiner Wertschätzung. Auch wenn es vielleicht ein widerwärtiger Nutzen ist, den er daraus sieht.
Es ist ein Sehen und Gesehenwerden, das darf man ja auch nicht vergessen. Es ist ja, wir haben schon häufiger drüber gesprochen, so dass die finanzielle Elite nicht mehr an der Hochkultur groß interessiert ist. Ja, es gibt sie noch, die bei den Salzburger Festspielen auflaufen, die sind aber auch dann oft schon, was das Alter anbelangt, jenseits von Gut und Böse. Und die jungen Manager, die dann interviewt werden, die befragt werden in Umfragen, die hören ja ganz andere Musik, die sind ja ganz in der Popmusik zu Hause. Und für die gilt es dann auch sowieso, dass sie sich dort sehen lassen. Die können nicht mehr angeben, damit dass sie bei den Bayreuther Festspielen waren. Die sind ja auch gar nicht so teuer dann wie diese
die billiger, ja.
Diese
und,
Top-Plätze.
Und da kommt man auch einfacher an Tickets mittlerweile.
Ja, bei Taylor Swift oder Beyoncé oder so. Und das ist dann für die einfach die neue Art, Distinktion herzustellen, dass sie es sich leisten konnten, ja, auf den besten Plätzen zu sitzen und vielleicht auch noch irgend so ein Meet and Greet zu haben. Irgend so eine Geschichte wird ja auch häufig angeboten. Das heißt also, das ist jetzt die neue Elite zeigt sich eben da und sagt, das kann ich mir leisten. Wir fliegen nach Paris und sehen uns dort ein Popkonzert an, für das wir 5.000 Euro bezahlt haben. Das ist jetzt das Neue. Und ich glaube auch, dass man vielleicht mal davon jetzt abgesehen von den Ticketscalpern und so weiter sagen sollte, wo die Ticketpreise so enorm nach oben gehen und dann auch Leute bereit sind, da quasi das ganze Jahr nur drauf zu sparen, dass sie dieses eine Event haben. Vielleicht wäre jetzt meine Überlegung, wäre das Geld auch dann ein bisschen besser angelegt. Man würde vielleicht mal 10 Konzerte besuchen von kleineren, aber sehr guten Künstlern und würde sich nicht so auf diese Leuchttürme nur konzentrieren, denn es gibt ja tatsächlich sehr viele gute Bands oder in der klassischen Musik hervorragende Künstler, und da kann man für 30 Euro hingehen und muss sich nicht um Karten rangeln oder so und wäre vielleicht dann in der Lage, drei Konzerte im Monat zu besuchen, statt einmal im Jahr so ein Konzert.
Das stimmt, aber jetzt ist es natürlich wirklich so, also gut, du hast ja jetzt schon gesagt, jetzt mal abgesehen von Ticketscalpern, aber es ist ja genau wegen der Ticketscalper so schlimm, ne? Also ich meine, das ist ja schon klar, also ich meine, Taylor Swift, keine Ahnung, hat irgendwie letztes Jahr der reguläre Preis waren dann irgendwie 100 bis 150 Euro, also da muss man ja sagen, das ist ja schon für sehr, sehr viele Leute noch machbar, es wird halt spätestens dann nicht mehr machbar, wenn all diese Wiederverkäufer sich einmischen.
Ja, das schon. Und die Plattformen, darauf kommen wir auch noch zu sprechen, da ja ein neues Geschäftsfeld für sich entdeckt haben. Die Behauptung jedenfalls, dass die Zahlungsbereitschaft einfach nur der Ausdruck von subjektiven Nutzenerwägungen ist, blamiert sich völlig an der Realität. Wer im Jahr ein Millioneneinkommen hat, der wird ja nicht mit der Wimper zucken, $10,000 für 2 Taylor Swift-Tickets auszugeben, nur um mal dabei gewesen zu sein. Und andere Menschen, die ihre Großmutter an den Teufel verkaufen würden, um an so einem Event teilzunehmen, die gehen dann leer aus. Also die Reichen zahlen nicht viel mehr Geld für ein solches Event, weil sie es mehr wertschätzen oder weil sie einen höheren Nutzen daraus ziehen, sondern schlicht und ergreifend, weil das Geld für sie keine Rolle spielt. Und das wollte ich auch noch gerade anführen. Das ist ja das Interessante. Also wenn man mal von ganz wenigen Klassikfestivals, so Salzburger Festspiele oder so absieht, wo die Karten tatsächlich sehr teuer sind, können sie sich ja mit Opernbesuchen in Deutschland zumindest kaum noch Distinktion verschaffen. Ja, weil die Preise ja staatlich unterstützt werden. Das heißt, in Frankfurt kostet der teuerste Platz 120 Euro und dann kann man halt, mehr geht nicht. Und da kann man sich natürlich als Millionär nicht mehr groß abheben dann von dem Lehrer, der sich die Karte geleistet hat.
Nee, also weiß nicht, in der Staatsoper, glaube ich, wenn man dann auf die teuersten Plätze geht, in der Walküre eine Top-Besetzung, dann zahlt man da 250, 300 Euro. Da kann man natürlich, aber selbst da ist es ja so, um die muss man sich ja auch nicht kloppen oder so. Also da kommt man tatsächlich deutlich günstiger dran als jetzt an die Tickets solcher Popstars. Also ich wollte dir nur zustimmen, du hast völlig recht. Es ist einfach so, wer Distinktionen eigentlich zum Ausdruck bringen möchte, der ist da mittlerweile falsch. Ist ja aber vielleicht ganz angenehm für uns, die wir lieber in die Oper gehen, dass wir da nicht diese Leute um uns herum haben.
Ja, noch klar, gerade eine Anmerkung, was auch interessant ist. Ich habe mit Veranstaltern immer mal wieder gesprochen, die dann sagten, ja, sie wollten immer, weil sie auch subventioniert werden, günstige Kartenpreise machen, also für so Literaturveranstaltungen oder so dann 4 oder 5 Euro. Das Problem ist dann, dass Leute die Veranstaltung sehen, denken, oh, könnte interessant sein, kostet ja so wenig, ich buch's einfach und lasse es dann verfallen, weil ich dann doch keine Lust hatte. Und so hatten die immer wieder das Problem, dass die ausverkauft waren, aber vor halb leer am Haus gespielt haben. Und deswegen haben sie dann etwas die Kartenpreise erhöht, damit die Leute eher auch gewillt sind, wirklich zu kommen, weil sie denken, jetzt habe ich extra 12 Euro ausgegeben oder 15 Euro. Jetzt komme ich auch. Ist auch eine interessante Tendenz.
Und jetzt haben wir ja schon festgestellt, also, dass es diesen Wiederverkauf gibt, führt nicht unbedingt dazu, dass da die enthusiastischsten Fans sind. Also ja, da ist es dann so, dass die Leute letztlich wie in einem Auktionsverfahren einfach mal gucken, wem ist welches Ticket wie viel wert. Und ja, da ist es dann so, dass es natürlich sein kann, dass da jemand hingeht, dem das wirklich am Herzen liegt und der sich das vom Munde abspart. Es kann aber auch sein, dass das am Ende des Tages einfach ein Millionär ist, also ein Einkommensmillionär, der sagt, ja mein Gott, dann kostet das jetzt halt mal 10.000 Euro, aber sonst liegt mir die Tochter das halbe Jahr in den Ohren, weil die unbedingt zum 16. Geburtstag zu Taylor Swift will. So. Das heißt aber natürlich nicht, dass wenn es jetzt wirklich egalitär zuginge und wenn es nur diesen Primärmarkt gäbe, dass dann automatisch die Leute kommen, denen das am wichtigsten ist. Den Schluss sollte man jetzt natürlich auch nicht draus ziehen. Also es ist natürlich so, wenn ein Taylor Swift Ticket 100 Euro kostet, dann gibt es sehr, sehr viele Leute, die sagen sich, naja, für 100 Euro kann man sich mal ansehen, auch wenn man jetzt gar nicht so ein Riesenfan der Musik ist. Also ich hatte letztes Jahr das Angebot von Freundinnen, die hatten Tickets über für Taylor Swift und dann habe ich halt gesagt, naja gut, ja, dann komme ich mit. Es ist ja so ziemlich die größte Show, die man sich auf diesem Planeten ansehen kann. Und dummerweise kam dann der Islamische Staat aus Niederösterreich dazwischen und hat für die Konzertabsage gesorgt. Das war unglücklich. Ich will nur sagen, klar, wahrscheinlich hätten diese Freundinnen von mir auch teurere Fans auf dem Zweitmarkt gefunden als mich, die gerne einen Aufpreis gezahlt hätten für diese Möglichkeit. Also so richtig gerecht geht es da nie zu.
Grundsätzlich gilt, bei Ticketverkäufen gibt es keine Gerechtigkeit. Die Ticketpreise sind in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. Aber immer noch gibt es bei vielen Top-Events mehr Nachfrage als Angebot. Es wird also nie dazu kommen, dass immer die 60.000 enthusiastischen Fans im Stadion sind. Wie sollte man das auch genau ermitteln? Es stellt sich aber schon die Frage, wieso man eine Ungleichheit durch eine andere Ungleichheit beantworten sollte. Wenn ohnehin klar ist, dass nie alle Fans mit Tickets versorgt werden können und es auf dem Primärmarkt letztlich um Glück geht, wieso sollte man diese Ungleichheit dann damit beantworten, dass auf dem Sekundärmarkt eine virtuelle Riesenauktion stattfindet, auf der nur die Reichsten zuschlagen können und die Taschen windiger Ticketsammler füllen?
In den USA ist dieses Phänomen natürlich noch mal krasser als hier, aus einem ganz simplen Grund, weil dort die Ungleichheit so viel stärker ist. Es ist bemerkenswert, es gibt einen Text von Paul Krugman, das ist ein sehr berühmter Ökonom, der auch lange für die New York Times Kolumnist war bis vor kurzem. Und der schrieb schon Ende der 90er Jahre, also vor über 25 Jahren, aufgrund der zunehmenden Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen gibt es mehr Menschen, die in der Lage bereit sind, außergewöhnliche Summen zu zahlen. Das gilt vor allem für New York, wo es Tausende von Menschen gibt, die nicht davor zurückschrecken, $10.000 zu zahlen, um ein Spiel der Knicks zu sehen und gesehen zu werden. Ja, also $10.000 Ende der 90er, das wären wahrscheinlich heute eher $20.000.
Ja.
Und da kann man ja schon ganz gut sehen, okay, das ist nochmal extremer als in Deutschland. Also jetzt am Wochenende ist der DFB-Pokalfinale in Berlin. Und wenn man sich da bei Viagogo umschaut, wie ich das mal aus Spaß vorhin gemacht habe, dann sieht man, ja, da zahlt man dann so 1.000 Euro für ein Ticket. Auch das ist eine schier gigantische Summe für ein einziges Fußballspiel.
Also aber mir ist es das wert, Ole.
Ja, dir wäre es das wert.
Ja, natürlich. Ich habe schon 10 geordert.
Ja, ach super, dann komme ich auch mit. Vielen Dank, ja. Das ist es dir doch hoffentlich auch wert. Aber das ist natürlich kein Vergleich zu amerikanischen Verhältnissen. Also ich bin ja demnächst in den USA und ich habe da aus Spaß mal geguckt beim Dua Lipa-Konzert. Du weißt ja, Wolfgang, ich bin großer Dua Lipa-Fan und es ist wirklich Wahnsinn. Also man hat dann diese Resale-Tickets im offiziellen Ticketmaster-Shop wohlgemerkt. Und da gehen, also die sollen dann wirklich mehrere tausend Dollar kosten auf den guten Plätzen. Und klar, in einer Stadt wie New York funktioniert das wahrscheinlich auch. Also da leben ja so viele reiche Leute so konzentriert, also Menschen, wo man genau weiß, okay, wenn die in so einer Stadt sich eine halbwegs okaye Wohnung leisten können, müssen die schon ein sehr, sehr hübsches sechsstelliges Einkommen haben pro Jahr. Und für die ist es dann einfach kein Problem, dass man 5.000, 10.000 Dollar für einen guten Abend bei Dua Lipa ausgibt. Ja, und wir sehen also, je größer die Ungleichheit in der Gesellschaft ist, desto mehr ist der Zugang zu den Events den sogenannten Reichen und Schönen vorbehalten.
Ist ja auch frustrierend für die Musiker, ne? Die treten ja auch größtenteils einfach vor Leuten auf, die sie wahrscheinlich eher verachten. Also das ist schon
ja, oder sich zumindest nicht dafür sonderlich interessieren.
Ja,
ne?
Ja. Dass die meisten neoklassischen Ökonomen damit kein Problem haben, ist wenig verwunderlich, denn sie stören sich ansonsten meist auch nicht an der Ungleichheit. Eher im Gegenteil, sie sehen Ungleichheit als einen wunderbaren Anreizmechanismus an, der die Ökonomie am Laufen hält. Dass bloß einige wenige den Zugang ins Stadion oder Konzert haben, ist so gesehen dann auch eine gerechte Sache, denn wer am meisten Geld hat, wird wohl der Gesellschaft den höchsten Nutzen gebracht haben. Das ist selbstverständlich Unsinn, das brauchen wir gar nicht mehr lange ausführen. Nach dieser Logik ist ja der Besitzer einer Waffenschmiede oder eines Online-Casinos ein gesellschaftlicher Held geradezu. Neoklassische Ökonomen wissen jedenfalls Bescheid, das Problem ist nicht etwa, dass die Tickets zu Wucherpreisen weiterverkauft werden, sondern dass sie von Anfang an zu billig sind. Der Ökonom Zachary Sturman meint hingegen, es handle sich um underpriced Tickets, auf die niemand ein Anrecht habe. Den Versuch, gegen Bot-Armeen vorzugehen, kommentierte er im Jahr 2020 wie folgt. Das Ziel des Kongresses, vernünftige, angemessene Ticketpreise zu schaffen, ist verabscheuungswürdig, weil es für die Regierung keine Möglichkeit gibt, allwissend festzustellen, was ein angemessener Preis für jede Eintrittskarte ist.
Ja, also das ist dann also eine ganz, ganz schlimme Anmaßung von Wissen, wenn die Regierung sagt, dass Ticketpreise zum Zehnfachen weiterverkauft werden, finden wir irgendwie gar nicht so sehr gesellschaftlich sinnvoll. Also natürlich stimmt es auch irgendwo, was er da sagt. Das ist ja trivial. Den gerechten Preis, den angemessenen Preis, der ist nicht zu ermitteln, der objektiv gerechte Preis. Der lässt sich nicht objektivieren, der lässt sich nicht objektiv feststellen. Anscheinend ist es in der Tat so, dass Konzertveranstalter Karten zu Preisen verkaufen, die niedriger sind, als viele Menschen zu zahlen bereit wären, wenn es sich tatsächlich um eine Auktion handeln würde. Und das machen sie aber sehr bewusst, weil ihnen eben klar ist, im Gegensatz zu neoklassischen Ökonomen, dass jemand viel zahlt, bedeutet nicht unbedingt, dass das ein guter Kunde ist, ja, also dass der dann die Stimmung bringt, die das Konzert auch gut macht, sodass es den Leuten positiv in Erinnerung bleibt. Oder da spielen natürlich auch andere betriebswirtschaftliche Überlegungen eine Rolle. Es ist ja völlig klar, wenn man zum Beispiel in so einer Event-Location nicht nur Tickets verkaufen möchte, sondern vielleicht auch noch eine Bratwurst oder eine Tüte Popcorn, dann sollten die Konzertgänger nicht den zehnfachen Ticketpreis gezahlt haben, denn dann ist das Konto oftmals leer und dann kann man sich das auch nur noch bedingt leisten, dort vor Ort zuzuschlagen. Also hat viele Gründe, warum die das nicht wollen. Was er jetzt jedenfalls macht, dieser Sturman, ist, dass er sich vorstellt, ja, was ist denn mit so einer Kundin? Die hat jetzt zugeschlagen bei so einer Resale-Plattform und hat Wucherpreise gezahlt. Also das würde er so nicht sagen, aber wir sagen es jetzt mal so. Und er sagt nun, zugegeben, wenn sie eine Eintrittskarte über Ticketmaster hätte erwerben können, hätte sie einen niedrigeren Preis bezahlt und wäre somit in den Genuss einer positiven Konsumentenrente gekommen. Aber diese Käuferin hat kein Recht auf Gewinne in Form einer Konsumentenrente. Dies ist das funktionale Äquivalent zu der Behauptung, dass ein Verbraucher ein Recht auf den Gewinn einer Wohltätigkeitstombola hat. So, das muss man jetzt kurz erklären. Er hat quasi hier diese neoklassische Begrifflichkeiten benutzt, in die wollen wir nicht zu viel eintauchen. Aber Konsumentenrente bedeutet vereinfacht gesagt Folgendes. Wir haben hier eine Frau, die hat ein Ticket erworben für $150 auf dem Zweitmarkt. Und so viel war es ihr dann also am Ende des Tages wert. Hätte sie es original gekauft, hätte es nur $100 gekostet. Das heißt also, hätte sie es für $100 bekommen, hätte sie eine sogenannte Konsumentenrente von $50 mitgenommen. Und nun sagt er, dass darauf hat sie überhaupt kein Recht. Niemand hat ein Recht darauf, einen günstigen Preis zu erzielen. Sowas gibt es überhaupt nicht. Und genauso ist es ja so, wenn Tickets verlost werden, dann hat ja auch keiner ein Anrecht darauf, eine Karte zu erwerben.
Das ist ein merkwürdiges Argument. Natürlich geht es immer bei einer Verlosung ungerecht zu. Das haben wir ja schon erklärt. Ein paar gehen immer leer aus. Wenn 100.000 Menschen zu einem Konzert wollen, es aber nur 50.000 Karten gibt, dann können die leer ausgegangenen natürlich nicht ein Recht auf ein Ticket einklagen. Bei den sogenannten Ticket-Scalpern hat man es doch aber mit einem ganz anderen Phänomen zu tun. Da schaffen es ein paar windige Nerds, einen Großteil der Karten bei sich zu horten und weit über dem Originalpreis zu auktionieren. Wieso sollte ein Staat das einfach durchgehen lassen? Es gibt wirklich keinerlei sozialen Nutzen, den diese Praxis hat. Es ist ein ausschließliches Schröpfen mittels einer künstlichen Verknappung eines ohnehin schon knappen Produkts. So sehen es mittlerweile ja auch einige Regierungen und das heißt ja schon eine Menge. Dieselben Regierungen, die ansonsten eine gigantische Ungleichheit produzieren und die auch gegen Arbitragegewinne erst einmal nichts haben, wollen mit diesen Praktiken brechen. Und wir finden das im Übrigen ja auch bei Markenkonzernen, bei der Mode oder auch in anderen Bereichen, dass natürlich Preisempfehlungen durchaus eine Verbindlichkeit haben. Also dass jetzt nicht alles fürs Doppelte verkauft werden darf oder so. Da gibt es natürlich auch wieder so Sekundärmärkte, die entstehen. Aber das ist natürlich auch eine Markenpflege, die man betreibt. Und ähnlich muss man das ja auch bei den Künstlern sehen, dass die ja diese Konzerte auch machen, nicht nur um möglichst viel Geld zu verdienen, sondern auch um eine Fanbindung herzustellen. Und das ist natürlich nicht mehr gewährleistet, beziehungsweise produziert man ja dann jeden Abend auch ganz große Enttäuschungen, denn möglicherweise sind die, die im Wahn gedacht haben, ich gebe jetzt den 10-fachen Preis aus, weil mir das jetzt gerade wert ist, doch ein bisschen enttäuscht und fragen sich, naja gut, jetzt hat die so 90 Minuten lang gesungen, Dua Lipa, aber war das jetzt ein paar tausend Euro wert? Also man fängt ja plötzlich an, das Ganze anders zu bewerten. Also ich musste an unseren Freund Jean-Philippe denken, der hatte ja manchmal in Insta-Stories davor gewarnt, dass irgendwie ausverkaufte Shows von ihm dann auch so auf dem Sekundärmarkt angeboten waren für plötzlich das Doppelte und so. Und dann hat er doch immer sowas gesagt wie, also so gut ist die Show auch nicht. Ja, und das finde ich eigentlich genau das Richtige, dass man dann nicht plötzlich eine Erwartungshaltung da produziert. Was soll dann überhaupt noch ein Star machen, der 2000 Euro für ein Ticket dann verlangt? Ja, da muss ja schon wirklich die Welt aus den Angeln an dem Abend gehoben werden.
Ja, und jetzt ist die Frage, was macht man dagegen? Und wir merken, es ist eigentlich sowohl für die Unternehmen, die diese Tickets ursprünglich vertreiben, als auch für die Regierungen sehr schwierig zu handeln. Also schon jetzt ist es ja so, dass diese Praktiken, diese Ticketscalper überall in der Welt gegen die Geschäftsbedingungen von Unternehmen wie Ticketmaster und Co. verstoßen. Und noch dazu gibt es ganz viele Regulierungen. In den USA, haben wir schon gesagt, hat bereits 2016 Obama versucht, das Ganze einzuschränken. Auch Donald Trump hat jetzt nochmal eine Direktive unterschrieben und will dem begegnen, aber es mag einfach nicht so richtig.
Dann wird es jetzt aber was.
Dann wird es jetzt was. Es mag nicht so richtig gelingen. In vielen US-Bundesstaaten gab es solche Gesetze auch schon vorher. Es gibt Länder, in denen dürfen Tickets nur zum Originalpreis weiterverkauft werden. Die neue Bundesregierung, die spricht jetzt davon, man wolle Preisobergrenzen zumindest ermöglichen, was auch eine interessante Formulierung ist. Also ich finde, entweder man macht eine Preisobergrenze verpflichtend oder nicht, aber was heißt denn, man ermöglicht sie? Solange es übertragbare Konzertkarten gibt und diese Wiederverkaufsplattformen wie Viagogo oder StubHub nicht selbst angegriffen werden, hilft all das aber wenig. Also es ist ja so, in diesem Wettrüsten gegen die Bot-Armeen verlieren die großen Ticketverkäufer immer wieder. Und andere Schutzmaßnahmen, die es ja auch gäbe, die sind hochgradig aufwendig. Also man kann ja auch als Musiker sagen, bei unseren Konzerten wird jeder Ticketinhaber kontrolliert. Hat Ed Sheeran zum Beispiel in der Vergangenheit gemacht und auch andere Musiker. Das ist möglich, so technisch, es erfordert nun einen immensen Personalaufwand, es produziert noch dazu eine Menge Stress, denn es ist völlig klar, es wird doch einige geben, die irgendwo anders zugeschlagen haben und die dann sagen, ja, aber jetzt habe ich es doch schon bezahlt und jetzt lasst ihr mich nicht rein, dann bestraft ihr mich und nicht den, der es mir verkauft hat. Also es gibt so viel, was da an Komplikationen erzeugt wird und an Mehraufwand. Oder was ist zum Beispiel, wenn der ursprüngliche Käufer am Tag des Konzerts krank wird und er will sein Ticket bloß einem guten Freund zum Originalpreis weitergeben. Mhm. Also da gibt es ganz, ganz viele Probleme, all das zu kontrollieren. Und wir sehen, auch wenn man will, ist dem so unglaublich schwierig beizukommen oder halt nur mit so ganz komischen Maßnahmen. Also dann gibt es auch irgendwie so Regeln wie, dass wenn zum Beispiel einer für eine ganze Gruppe Tickets kauft für 6 oder 8 Leute, dass die dann alle zusammen mit ihm reingehen müssen, was natürlich heißt, wenn der sich verspätet oder umgekehrt, wenn einer der 8 nicht rechtzeitig da ist, dann stehen da alle draußen. Und es ist sowas von unpraktikabel. Also es fällt einem wirklich bei der größten Fantasie kein ökonomisch so richtig sinnvoll machbarer Ausweg ein.
Ja, die Möglichkeiten, regulierend einzugreifen, sind sowohl für die Veranstalter als auch für die Gesetzgeber begrenzt. Wenn die Wiederverkaufsplattformen ihren Sitz im Ausland haben, dann ja sowieso. Die Veranstalter scheinen derzeit aber ohnehin einen anderen Weg zu ergreifen, um die Resale-Plattform überflüssig zu machen. Und diesen Weg, den beschreibt Sturman wie folgt. Veranstaltungsorte haben sich zunehmend dafür entschieden, Ticketbots zu vertreiben, indem sie einfach die Preise auf dem Primärmarkt erhöhen. Auf vielfältige Weise haben Teams und Künstler ihre Preisstrategien geändert, um den Überschuss an Scalpern zu unterdrücken. Die Atlanta Braves, die Rolling Stones und die Kansas City Royals beispielsweise verwenden alle eine Art dynamische Preisgestaltung. Mit anderen Worten, sie passen die Preise für Veranstaltungen an Nachfragefaktoren wie Uhrzeit oder Tag des Kartenverkaufs an.
Und wenn diese Tickets tatsächlich, wie Zachary Sturman uns vorhin erklärt hat, underpriced sind und es ja besonders wohlfahrtssteigernd ist, wenn genau Angebot und Nachfrage übereintreffen, ja, dann ist das natürlich ein Weg, dieser Krise zu begegnen, zumindest aus Sicht der Veranstalter. Dann geht nämlich das zusätzlich gemachte Geld nicht mehr an Zweitverkäufer, sondern bleibt bei ihnen. Das heißt also, man hat ein bestimmtes Kontingent, das gibt man zum regulären Preis heraus. Und dann sagt man, oh, was für eine Überraschung, hier gibt es eine große Nachfrage, und verteuert die Karten. Das wird jeder kennen, der, egal ob zu Dua Lipa, Linkin Park oder Oasis will. Es gibt auch Fußballvereine, die das mittlerweile machen. Bei Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig und anderen Bundesliga-Clubs setzt man schon auf diese und ähnliche Methoden. Und man orientiert sich da eben am sogenannten Dynamic Pricing, das man auch aus anderen Branchen kennt. In Hotels wurde das schon lange benutzt. Oder aber auch bei Flügen. Ja, Flugpreise wurden immer dynamisch gestaltet. Das heißt also, je nachdem, wie viel Nachfrage da ist, aber auch abhängig zum Beispiel vom Endgerät, zahlt man unterschiedlich viel. Wer zum Beispiel ein billiges Handy hat, der bekommt vielleicht ein besseres Angebot als jemand, der mit seinem MacBook ins Internet geht.
Bei Konzerten ist das aber eher simuliert. Es gibt einfach ein gewisses Kontingent, das den Grundpreis kostet. Und ab dann gibt es sogenannte Platin-Tickets, die keinerlei Mehrwert bieten, außer dass man mehr zahlen darf. Und man kann dann sagen, ich habe ein Platin-Ticket. Wenn diese teuren Platin-Tickets wiederum lange keine Abnehmer finden, werden die Preise dennoch nicht automatisch nach unten angepasst. Es wird also versucht, ob man im Stile der Zweitanbieter nicht noch mehr aus den Kunden irgendwie herauspressen kann.
Und also das finde ich ist wirklich wichtig, weil ja. Also dieser Begriff Dynamic Pricing, der suggeriert ja so, und das steht dann ja auch immer auf diesen Plattformen, da wurde permanent Angebot und Nachfrage miteinander in Einklang gebracht, ja. Aber das ist völliger Quatsch. Es gibt einfach ein von Anfang an festgelegtes Kontingent, was erstmal in die Manege geschmissen wird, zum offiziellen Sale-Beginn. Und dann sieht man, 2 Stunden später kommen ganz viele neue Tickets rein. Man denkt sich so, hippe, hurra, jetzt schlage ich zu. Und dann sieht man, nee, komischerweise sind all diese Tickets, die oftmals dann schön im Unterrang sind, so die richtig guten Plätze, sind das alles Platin-Tickets. Und ja, bei Platin denkt man irgendwie, da gibt es noch ein Meet and Greet oder irgendwie eine dicke Tasche mit Merch oder so. Aber nee, überhaupt nicht. Es ist genau dasselbe. Man zahlt einfach wirklich unironisch das Vierfache. Und das war's dann.
Ja. Dann kommt ja noch hinzu, dass es jetzt auch eine Wiederverkaufsmöglichkeit bei Eventim oder auch bei Ticketmaster gibt. Wer ein Ticket ergattert hat, kann es mittlerweile erneut bei den Veranstaltern selbst einstellen und dabei einen großen Profit einstreichen. Und die Plattformen verdienen natürlich dann auch dabei wieder.
Genau. Auch da muss man ehrlich sagen, ja, was hat das denn für einen Vorteil für den normalen Kunden? Eigentlich erstmal gar keinen. Es ist wieder genau derselbe Mist. Da gibt es Leute, die kaufen sich einfach aus Jux und Dollerei möglichst viele Tickets über Bots oder auch selbst eigenhändig und verkaufen die dann so teuer, wie es nur geht, weiter. Der einzige Vorteil ist, ja, man macht es dann bei Eventim oder Ticketmaster selbst, sodass man tatsächlich sicher ist, wohingegen man bei Viagogo oder StubHub ja tatsächlich auch gescammt werden kann. Und das führt dann einfach dazu, dass im Saalplan man lauter Tickets sieht, die aber nicht zum regulären Preis verkauft werden, obwohl es auf der regulären Plattform ist. Also ich habe jetzt bei meinen USA-Planungen auch Tickets erworben für My Chemical Romance. Die planen ja eine große Tour, wo sie mit ihrem 20 Jahre alten Album nochmal durch die Lande fahren. Und da ist es dann zum Beispiel so, die haben erst ein gewisses Kontingent rausgegeben, aber nicht alle. Und davon sind unglaublich viele im Resale. Und dann haben sie anscheinend eine zweite Welle von Tickets veröffentlicht, wo ich jetzt zugeschlagen habe. Und ich habe dann jetzt, weiß ich, Tickets für $130 gekauft. Und neben einem ist dann so ein rosanes Resale-Ticket. Das kostet dann das Doppelte oder Dreifache. Das heißt also, diese Plattformen, die verdienen einfach auf ganz vielfache Art und Weise. Es gibt die regulären Tickets, dann gibt es die Platin-Tickets. Und wenn dann die Käufer der regulären Tickets ihre Konzertbreiten, ihre Konzertkarten zum Preis von Platin-Tickets weiterverkaufen, dann streichen die Plattformen wiederum nochmal einen gewissen Teil ein. Und dann kommen dazu ja praktischerweise auch noch die sogenannten Servicegebühren, deren Zusammensetzung gänzlich intransparent ist. Das war ja auch so ein großer Spaß auf Ticketplattformen in den letzten Jahren. Ganz besonders krass bei StubHub oder Viagogo, aber auch bei Ticketmaster in den USA war das ganz lange so, dass man, wenn man Tickets kaufen wollte, das einfach am Ende nochmal gesagt wurde, Überraschung, und auf das Ticket, was du bislang dachtest, was $100 kostet, kommen nochmal $40 Gebühren drauf. Einfach Gebühren, weil wir halt eine Gebühr dafür wollen, für diese extrem anspruchsvolle Vermittlung.
Ja, ja, da sind ja händisch die Leute dann dabei, diese Tickets auszudrucken und dann zu beschriften.
Und
ja,
zu bemalen.
Das ist noch alles ganz wie früher, natürlich. Ja. Was ja auch zu beobachten ist bei Uhrenherstellern, die haben ja auch irgendwann gemerkt, gut, der Schwarzmarkt ist so groß, da gibt's ja auch eine künstliche Verknappung wirklich. Mhm. Und die haben auch irgendwann gesagt, warum lassen wir uns das entgehen? Also steigen wir doch mit in solche Resell-Sale-Modelle ein, bieten selbstgebrauchte Uhren an, dass man die bei uns kaufen kann. Das ist natürlich ideal, wenn man zweimal Geld verdienen kann, ja, mit einer einzigen Ware. Die Versuche, die sogenannten Ticketscalper mit juristischen Mitteln klein zu bekommen, könnte also bald überflüssig werden, denn die neoklassische Idealwelt, in der alle mit dickem Geldbeutel die Stadien füllen und den Rest im Auktionsverfahren um Tickets draußen halten, wird derzeit ohnehin eine Realität. Dann wurde die eine Ungerechtigkeit endgültig durch die andere Ungerechtigkeit abgelöst. Wünschenswert ist das natürlich auch nicht.
Und deshalb geben wir jetzt zum Abschluss noch ein, zwei Hinweise, die garantiert wenig Geld kosten. Ich bin zum Beispiel am 28. Mai in Würzburg und da geht es dann um die Aufrüstung und die Rolle der Gewerkschaften. Und Wolfgang, bist du noch unterwegs in dieser Zeit?
Ja, ich bin wieder in der schönen Schweiz. Ich bin am 7. Juni in Kilchberg. Und dort feiern wir Thomas Mann Jubiläum. In Kilchberg ist das Konrad Ferdinand Meyer Haus und da gibt es das ganze Tag über, den ganzen Tag über Programm und ich bin in mehrere Diskussionen involviert, unter anderem auch mit Elisabeth Bronfen und Thea Dorn. Und dann bin ich am 11. Juni in Berlin im Brechthaus und spreche mit Franz Friedrich über den Roman Die toten Seelen von Nikolai Gogol. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!